Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Ja, wenn unser Welcome-Team jetzt rumgeht, ich kann das nochmal unterstreichen, unsere Missionare machen so eine großartige Arbeit und das ist wirklich immer wieder ein Vorrecht, auch mit ihnen in Kontakt zu sein. Jeden Monat haben wir gemeinsam mit all unseren Missionaren einen Videocall. Das ist immer ganz spannend, von allen zu hören, alle zu sehen, von überall mit eingeschaltet. Das ist ein großes Opfer, was sie bringen. So viel unterwegs zu sein, weg zu sein. Und es ist uns eine Ehre, sie da einfach unterstützen zu dürfen. Wirklich. Und das ist, sie sind da sehr, sehr dankbar, melden sich immer wieder und sagen, wie dankbar sie sind, dass wir als Kirche da auch ihnen an der Seite stehen. Ihr Lieben, wir sind jetzt fast in der Mitte des Jahres ja angekommen. Es ist verrückt, oder wie schnell das Jahr so vorübergeht. Gestern war noch Januar und jetzt ist schon fast wieder Weihnachten. Ne? Es ist erstaunlich. Ihr wisst, ich bin großer Weihnachtsfan und ich verspreche euch, ich werde euch bestimmt noch 2 Monate damit auch in Ruhe lassen. Noch ist Mitte des Jahres. Wir sind dort angekommen und wir haben gedacht, Mitte des Jahres trauen wir uns was. Mit unserer neuen Predigtserie, die jetzt startet und die uns durch den Juni begleiten wird, packen wir mal die ganz großen Fragen des Menschseins an. Fragen, über die sich jeher Experten aus Philosophie, aus Theologie, auch Psychologie und Wissenschaften und allem den Kopf zerbrechen, die grübeln und forschen. Das sind Fragen, die sich jeder Mensch irgendwann irgendwie mal stellt, mal bewusster, mal unbewusster. Und soll ich uns verraten, was die 5 Fragen sind, denen wir uns widmen wollen in diesem Monat? Irgendjemand? Ja, sehr gut, sehr schön. Dann reden wir nicht völlig am Thema vorbei. Also die 5 Fragen, denen wir uns widmen wollen, sind: Wo komme ich her? Wer bin ich? Wozu bin ich da? Wie sollte ich leben? Und wo gehe ich hin? Ganz grundlegende Fragen der menschlichen Existenz, die, und so meine ich auch gerade in unserer heutigen Zeit, in unserem aktuellen gesellschaftlichen Diskurs, mit so vielen Fragen auch an unsere Identität so wichtig sind. Die Frage, der wir uns heute widmen, in diesem ersten Teil, ist auch so eine Frage der Identität. Vielleicht ist es die Frage der Philosophie überhaupt. Ja, man könnte sagen, dass es die Frage ist, die eigentlich der Ursprung aller Philosophie, allen Denkens, alles philosophischen Denkens ist. Und es ist die Frage, wo komme ich her? Hast du dich das schon mal gefragt? Wo komme ich eigentlich her? Warum gibt es alles und nicht nichts? So hat es der Populärphilosoph Richard David Precht mal formuliert. So hat er eins seiner Bücher genannt, in dem er mit seinem Sohn Oscar auf diese Reise geht und eine Antwort auf diese große Frage sucht. Aber nicht nur er hat sich das gefragt. Schon immer haben sich Menschen die Frage nach dem Ursprung des Lebens gestellt, nach dem Anfang von allem gestellt. Mal in Griechenland nannten die Philosophen es die Suche nach der Archä, nach dem Ursprung, nach dem Anfang, ja im Grunde nach dem Urgrund der Welt, der Ausgangsbasis, woher und warum ist alles. Und sie fanden die unterschiedlichsten Gründe hier, denn irgendwas musste ja gefunden werden. Und so fanden sie die Archä im Feuer, sie fanden die Archä im Wasser, in der Luft. Einige von euch können sich noch an den Schulunterricht und an Pythagoras erinnern. Den Satz des Pythagoras, irgendjemand noch? Ja? 3 Leute, das ist traurig, ihr Lieben. Der Satz des Pythagoras, come on. Pythagoras war ein großer Denker, großer Mathematiker. Für ihn war, ihm sagt man, sagt, dass er die Archä in der Zahl gefunden hat. Aber irgendwo muss doch der Ursprung, irgendwo muss doch der Anfang sein. Ja, und auch die Bibel, ihr Lieben, kennt eine Archä, eine Ursache des Lebens. Doch aus Sicht der Bibel liegt diese Ursache weder im Feuer noch im Wasser und auch nicht in der Luft. Und das werden wir heute entdecken. Und ich habe uns einen Bibelvers dafür mitgebracht, mit dem ich starten möchte. Ein kurzer Vers aus dem Neuen Testament. Und ich möchte ihn heute mal in 3 verschiedenen Übersetzungen lesen. Ihr dürft heute sitzen bleiben. Es ist nur ein Vers, den wir lesen. Also, unser Vers für diese Predigt aus dem Hebräerbrief, dem 11. Kapitel, der 3. Vers. Ich lese uns als erstes aus der Elberfelder Übersetzung. Dort heißt es: Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Die Neues Leben Übersetzung, dort heißt es: Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstanden und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem Nichts entstanden ist, was man nicht, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Die Neue Genfer Übersetzung sagt: Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Und aus diesem Vers, den wir hier gelesen haben, jetzt in verschiedenen Übersetzungen, möchte ich uns gerne eine dreiteilige Antwort geben auf die Frage: Wo komme ich her? Und den ersten Punkt, den habe ich genannt: Das Unsichtbare kommt aus dem Sichtbaren. Das Sichtbare kommt aus dem Unsichtbaren, so rum ist es. Denn nach christlicher Auffassung hat alles, was wir sehen, seinen Ursprung in dem, was man nicht sieht. Alles Sichtbare hat seinen Ursprung im Unsichtbaren. Ja, die Elberfelder Übersetzung, die wir gerade zuerst gelesen haben, sie formuliert: Alles, was man sieht, ist aus dem Nichts geworden. Dieses Nichts hier in diesem Satz hat dazu geführt, dass man in der Theologie von der sogenannten Creatio ex nihilo gesprochen hat, also der Schöpfung aus dem Nichts. Die Philosophie geht und ging eigentlich immer davon aus, dass, oder setzt immer voraus, dass am Anfang es einen ungeordneten Stoff, irgendeine Materie, irgendwas gegeben haben müsse. Denn die Überzeugung, die dem zugrunde liegt, ist, dass es unmöglich ist, dass aus dem Nichts irgendetwas entsteht. Und bis heute sagen wir das ja so: Von nichts kommt nichts. Weiß nicht, wie oft du das schon gesagt hast. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt: Von nichts kommt nichts. Aber aus christlicher Sicht, und das müssen wir hier dem gegenüberstellen, aus christlicher Sicht setzt nichts Stoffliches, nichts Anfassbares, sitzt dem Ganzen nichts Sichtbares voraus, sondern etwas Nichtstoffliches, etwas Nichtanfahres, etwas Unsichtbares, ein unsichtbarer Schöpfergott. Und dieser Schöpfergott ist nach christlicher Auffassung die Arche, die alleinige Ursache allen Lebens. Und Kritiker des christlichen Glaubens werden jetzt vielleicht einwenden und sagen: Na toll, ihr Christen, macht euch das ja einfach. Auf die Frage, woher das Leben kommt, antwortet ihr einfach mit: Das Leben kommt von Gott. Nur die Gegenfrage muss dann ja erlaubt sein: Aber woher kommt dann Gott? Ehrliche Frage wollen wir vielleicht versuchen, ehrlich zu beantworten. Schaut mal, diese Frage, woher Gott eigentlich kommt, ist eine Frage, die wir aus unserer menschlichen Perspektive, aus unserem Verständnis von allem heraus stellen. Denn unser Leben, so wie wir das kennen, findet immer statt innerhalb von Zeit, von Raum und von Materie. Die Zeit zeigt uns, wann etwas geschieht. Der Raum zeigt uns, wo etwas stattfindet. Und die Materie zeigt uns, was denn eigentlich passiert. Ich meine, stellt euch das mal vor, wenn nur irgendwas davon fehlt. Wir hätten nur Zeit und Raum, aber keine Materie. Ja, aber was passiert denn dann eigentlich? Was wäre, hätten wir nur Zeit und Materie, aber keinen Raum? Wo würde das dann sein? Oder stellt euch vor, nur Raum und Materie, aber keine Zeit. Wann würde das denn passieren? Und ich glaube, wir sehen, dass unser menschliches, unser irdisches, unser sichtbares Leben eigentlich immer innerhalb dieser drei wichtigen Eckpunkte stattfindet. Aber die Bibel beschreibt uns einen Gott, der weder von Zeit noch von Raum noch von Materie irgendwie beeinträchtigt ist. Stattdessen zeigt sie uns etwas anderes auf. Direkt im allerersten Satz der Bibel, da heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang. Hier haben wir die Zeit. Schuf Gott Himmel Dort haben wir den Raum. Und was schafft er? Die Erde. Hier haben wir die Materie. Ja, nach biblischer Auffassung sind Zeit, Raum und Materie erst durch Gottes Schöpfungsakt entstanden. Sie haben hier überhaupt erst ihren Ursprung. Aber das heißt genau deswegen auch, dass Gott selbst ja außerhalb dieser existieren muss. Die Bibel beschreibt uns einen schon immer existierenden, einen ewigen, einen unendlichen, transzendenten, für uns nie begreifbaren, unsichtbaren Gott, der weder Anfang noch Ende hat. Die Frage, wo Gott herkommt, ist also eine Frage, mit der wir Gott schon von vornherein eigentlich beschränken würden, begrenzen würden, weil sie eben aus unserer irdischen Perspektive heraus gestellt ist. Gott aber ist grenzenlos. Und laut Bibel hat Gott keinen Anfang und kein Ende. Nein, er ist der Anfang und das Ende. Amen. Ja, in einer Vision des Apostel Johannes hört er Gott einmal folgende Worte sprechen, für uns vertraute und bekannte Worte. Und er hört Gott sagen, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und damit ist Gott der Unsichtbare, der Ursprung für alles Sichtbare. Für alles, was ist, für dich, für mich, für die Biene, die da draußen rumschwirrt, für die Bäume, für diese Erde, für alles, all das ist von Gott geschaffen. Das ist eine der Fragen oder eine der Aussagen, der Glaubenswahrheiten, in der sich alle christlichen Denominationen und Konfessionen einig sind. Egal ob protestantisch, ob katholisch, ob orthodox, egal das, gemeinsam bekennen wir im apostolischen Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und von Erde, den Schöpfer von allem, was da ist. Himmel und Erde, ist uns bewusst eigentlich, was das für eine gewaltige Aussage ist, wenn wir sagen, Gott ist Schöpfer von allem, was da ist. Ich möchte uns mal, um uns das ein klein bisschen zu veranschaulichen, ich möchte uns mal ein Bild von unserem Planetensystem hier zeigen. Ich glaube, wir haben das gerade da. Und was wir auf diesem Bild erkennen können, ist, dass die Erde, und wir sehen sie hier, könnt ihr sicherlich lesen hier, der dritte kleine Punkt von links, relativ nah an der Sonne dran ist. Nämlich 150 Millionen Kilometer. Also relativ nah dran, wenn wir jetzt mal die Weiten uns irgendwie so vor Augen malen. Und dabei hat die Erde einen Umfang von 40.000 Kilometern. Die Sonne wiederum hat einen Umfang von, 4,3 Millionen Kilometern. Verrückt, oder? Das Volumen, vom Volumen her würde die Erde also ungefähr 1 Million Mal in die Sonne reinpassen. Und jetzt schaut mal, was Wikipedia über die Sonne schreibt. Dort heißt es, die Sonne ist ein durchschnittlich großer Stern in der Milchstraße. Durchschnittlich groß. Ich finde das auch sehr durchschnittlich, ehrlich gesagt, wenn ich mir das so angucke. Wirklich sehr durchschnittlich, spannend. Und schauen wir uns nochmal ein nächstes Bild an. Was haben wir hier? Der eine oder andere kennt das ganz bestimmt. Was ist das? Die Milchstraße, genau. Ein Bild, das versucht, die Milchstraße ein wenig einzufangen für uns. Was ist die Milchstraße? Die Milchstraße ist die Galaxie, zu der auch unser Sonnensystem, was wir uns gerade eben angeschaut haben, dazugehört. Und jetzt Achtung, die Milchstraße enthält ungefähr, und ich sage ungefähr, die Leute sind immer noch am Zählen, 100 bis 400 Milliarden Sterne, von denen die Sonne wiederum ein durchschnittlich großer ist. Ist das nicht verrückt? Um das mal ein klein bisschen ins Verhältnis zu setzen, und ich muss mir das selber versuchen anzulesen, denn ich bin kein Astrophysiker oder was auch immer man sein müsste, um sich da besser mit auszukennen. Aber das ist das, was ich gelesen habe. Nehmen wir einen Nebel oder eine Schneewehung oder eine Düne oder was auch immer, irgendwas mit Großes, wie auch immer, 10 Kilometer Durchmesser und vielleicht so ein Kilometer hoch. wenn das mal so die Dimension, der Größenvergleich ist, den wir gerade mal nehmen, dann wäre die Sonne 10 Nanometer groß in diesem Ganzen, also etwa so groß wie ein Virus. Ist das nicht beeindruckend, wie groß die Milchstraße ist? Wie groß all das ist, was Gott da geschaffen hat? Und ich habe noch ein drittes Bild hier für uns. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Das, was wir hier sehen, ist der Versuch, das einzufangen, was wir die Weiten des Universums nennen. Und jetzt haltet euch fest. Das, was wir hier sehen, jeder Punkt, den ihr dort seht, ist kein Stern, sondern eine Galaxie wie unsere Milchstraße. Laut Schätzung der US-Raumfahrtorganisation NASA existieren etwa 200 Milliarden solcher Galaxien wie unsere Milchstraße. Ist das nicht unglaublich? Die Größe, die Weite dieses Universums, von dem alles, was ist, aus dem Nichts von Gott geschaffen hat. Und wäre das noch nicht verrückt genug, sagen Wissenschaftler, dass dieses ganze Universum so fein aufeinander abgestimmt ist, dass das Leben auf unserer Erde sofort vorbei wäre, wenn die Erde auch nur ein bisschen näher an dieser Sonne dran wäre. Wenn die Erde sich auch nur so ein bisschen schneller um ihre eigene Achse drehen würde. Alles Leben, was wir kennen hier auf dieser Erde, wäre sofort vorbei. Ihr Lieben, unser Gott hat all das im Griff. Unser Gott hat all das im Blick. Wenn wir also fragen, wo komme ich her, dann dürfen wir im Glauben bekennen, dass dort ein Schöpfergott hintersteht, der all das im Blick hat. Und dass wir auch nicht aus Einzellern, nicht aus Echsen oder Affen zu irgendwie dem entwickelt sind, uns haben, der wir heute sind. Und ich glaube, dass es auch in der Wissenschaft so vieles gibt und wir so vieles sehen dürfen und Evolution hier und da. Und ich glaube, dass vieles davon auch gut funktioniert und nachweisbar ist. Aber der Ursprung, das Ganze, wo wir herkommen, ihr Lieben, diese Frage, ganz ehrlich, unsere Bibel sagt uns, dass dort ein Schöpfergott ist, der dich und der mich, der uns alle gedacht hat. Wir sind aus Gott, aus seinem Gedanken, aus seinem Schöpfungsakt hervorgegangen. Denn er, der große Unsichtbare, hat alles Sichtbare geschaffen, damit auch dich und mich, jeden von uns. Und genau deswegen, glaube ich, lebt auch diese große Sehnsucht nach etwas Ewigem, nach etwas Unsichtbarem in uns. Ich glaube, dass wir intuitiv spüren, dass wir nicht nur für diese Welt, sondern eigentlich für die Ewigkeit geschaffen sind. Nicht für das Sichtbare, sondern für das Unsichtbare. Und so schreibt es auch der Apostel Paulus an die Korinther. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und nicht und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Aber was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ihr Lieben, wir sind von Gott geschaffen. Amen. Amen. Und den zweiten Teil dieser Antwort, die ich uns geben möchte auf diese Frage, woher wir kommen, ist diese. Die Welt ist geschaffen durch Gottes Wort. Unser Vers aus Hebräer 11 hier sagt ja außerdem, dass alles durch Gottes Wort geschaffen ist. Und man darf jetzt natürlich fragen, wie ist das zu verstehen? Was für eine verklausulierte Antwort ist das denn hier bitte? Ja, bereits auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir Folgendes. Dort heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das Erste, was Gott tut, von dem wir wissen, was irgendwie mit uns zu tun hat, das ist, er redet, er spricht. Das ist schon erstaunlich, oder? Gott spricht, es werde Licht. Und direkt auf sein Reden hin passiert etwas. Das, was er sagt, kommt in Existenz. Es wird hell, da ward Licht. Gott schafft also, wodurch? Durch sein Wort. Sein Reden setzt Geschichte in Gang. Man könnte sagen, dass sein Reden ein Geschehen ist. Sein Reden ein Geschehen. Und deswegen lesen wir auch immer wieder, für euch fleißigen Bibelleser, wird euch das bestimmt schon untergekommen sein, immer wieder, und das Wort des Herrn ist geschah. Das Wort des Herrn, es geschieht, denn Gottes Reden ist nichts Statisches. Es ist Dynamisches. Gottes Reden ist ein schöpferischer Akt. Es ist, wie das Hebräische hier ausdrückt und sagt, es ist Bacha, so sagt es, so lesen wir das im Alten Testament immer wieder. Und dieses Wort wird in der gesamten Bibel immer wieder für Gottes schöpferische Tätigkeit und ausschließlich für seine schöpferische Tätigkeit hier benutzt. Yes. Gott schafft, da war nichts und da ist. Bacha. Und damit unterscheidet sich Gottes Schaffen fundamental von unserem. Denn auch wir Menschen erschaffen ja gerne Dinge, oder? Wir schaffen Imperien. Wir sind kreativ, wir denken uns Dinge aus. Hier oben passiert was und wir sehen Dinge, die noch nicht sind. Wir werden kreativ, wir bauen große Städte, wir bauen uns Häuser. Ich bin gerade im Umbauprojekt von einem Haus, eine Hausrenovierung, viel Arbeit und ich sehe hier im Kopf so vieles schon, was noch nicht ist. Ich schaffe Wirklichkeiten, die noch nicht da sind. Aber um ehrlich zu sein, ohne den Baumarkt schaffe ich das nicht. Und ohne meinen Papa auch nicht, der mir eine große Hilfe ist. Ganz anders als bei Gott brauchen wir immer etwas, wovon wir wegarbeiten können. Aber so anders Gott. Niemand von uns kann aus dem Nichts etwas schaffen. Das kann nur Gott. Und jetzt passt mal auf. Denn wer offenbart sich uns, und wir sind hier immer noch bei dem Punkt, geschaffen durch Gottes Wort, wer offenbart sich uns als das Wort? Johannes Evangelium 1, im ersten Vers lesen wir es. Am Anfang war das Wort. Enarche heologos. Am Anfang war das Wort. Arche, hier haben wir dieses Wort wieder. Ich habe es uns vorhin vorgestellt. Arche, die Suche nach der Arche, nach dem Anfang, dem Urgrund von all dem, was in der Philosophie, in der ganzen Geschichte immer wieder gesucht wurde. Hier gibt uns die Bibel eine Antwort genau darauf. Enarche en hologos. Am Anfang war das Wort und das Wort, heißt es weiter, war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Und weiter heißt es dann in Vers 14, und hier ist die Offenbarung, wer sich damit identifiziert. Und das Wort wurde Mensch und es lebte unter uns. Jesus, ihr Lieben, Jesus hat sich uns als das Wort, das von Anfang an war, hat sich uns als das Wort offenbart. Und Jesus selbst, der als Teil des dreieinigen Gottes ja schon immer da war. Ihm selbst verdanken wir alle, du und ich, wir verdanken ihm unser Leben. Alles, was geschaffen ist, kommt von ihm. Er ist sozusagen der Urgrund, die Antwort hinter der Frage, warum du bist. Jesus ist die Antwort auf diese Frage, warum du bist. Du bist kein Zufall. Jesus ist der Grund, warum du bist. Du bist mehr als nur die Anordnung von Atomen und Molekülen. Ja, du lässt dich erklären in Atomen und Molekülen, aber du bist so viel mehr. Du bist ein Geschöpf. Du bist ein von Gott gewolltes und gedachtes, ein geliebtes, ein wertgeschätztes Geschöpf Gottes. Mit Wert, mit Sinn, mit Bestimmung, mit Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausgeht. Ja, darf ich dir das so sagen? Der Gott, der die Weiten des Universums geschaffen hat, der die Milchstraße und Milliarden weiterer Galaxien in Existenz gesprochen hat, er hat das Gleiche mit dir getan. Er hat auch dich in Existenz gesprochen. Er hat dich gemacht und gewollt. König David, von dem wir so viel in der Bibel lesen, er hat das erkannt, wenn er schreibt im Psalm 139, ich danke dir, Gott, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, noch bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor auch der erste Tag begann. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir im Zeitalter der Selbstoptimierung und man nennt das 21. Jahrhundert ja auch das Zeitalter der Selbstoptimierung. Und ich glaube auch aus gutem Grund, dass wir in dieser Zeit das immer wieder gesagt bekommen müssen, dass du wunderbar von Gott gemacht bist. Darf ich dir das so sagen? Du bist wunderbar von Gott geschaffen. Es gibt nicht nur das Instagram-Fitness-Model. Das ist so. Wir sind so unterschiedlich begabt mit was auch immer. Wir sind alle so unterschiedlich gemacht. Wir sind nicht alle mit den gleichen Begabungen ausgestattet. Auch nicht jeder hat so eine extrovertierte Mittelpunkt der Party-Persönlichkeit oder ich weiß es nicht, was es vielleicht ist, wo du manchmal so neidvoll hinschielst und denkst, irgendwie, ich wünschte das oder ich wäre irgendwie anders. Aber lass mir dir das sagen. Du bist wunderbar geschaffen. So wie du bist du von Gott gedacht. Er hat dich so gewollt. Und so wie du bist du wunderbar geschaffen. Punkt. So ist das. Und niemand darf dir etwas anderes sagen, weil dein Schöpfer, dein Architekt genau das über dir ausspricht. Du bist wunderbar geschaffen. Ich glaube, dass diese Wahrheit in unserer heutigen Zeit so angefochten ist. Wir sind so herausgefordert mit genau diesem Denken und den Fragen an uns selber. Wer bin ich und kann ich so sein? Ist das in Ordnung? Müsste ich nicht anders oder jemand anderes sein? Das ist so angefochten. Ich bin kürzlich über eine Studie gestoßen, die ergab, dass 93% der Befragten in dieser Studie angaben, dass Social Media ihr Selbstwertgefühl beeinflusst. Ihr Lieben, 93% und wohl kaum positiv. 93% der Nutzer sagten, dass Social Media ihr Selbstwertgefühl beeinflusst haben. Aber worauf will ich hinaus? Ich verliere mich hier. Worauf will ich hinaus? Wir sind an dem Punkt, wir sind durch Gottes Wort geschaffen. Und wenn das so ist, wie durch Gottes Wort geschaffen sind, ihr Lieben, dann finden wir auch im Wort, in Jesus selbst, wieder den Zuspruch, den wir brauchen, um zu wissen, wer wir sind. In Gottes Wort, in der Bibel, in dem Buch, das wir alle haben auf unseren Handys oder als Buch oder wie auch immer. In der Bibel, dem Zeugnis von Jesus Christus, hat Gott sich uns offenbart. Die Bibel ist nicht Jesus, aber Jesus hat sich wunderbar da drinnen offenbart und wir können ihn da drin finden. Deswegen, ich will es dir so mitgeben, lies deine Bibel, wenn du nicht mehr weißt, wer du bist. Lies deine Bibel, wenn dein Selbstwertgefühl im Keller ist. Lies deine Bibel, weil Gott durch diese Worte zu dir reden möchte. Der lebendige Gott möchte zu dir sprechen durch diese Worte. Der Leben in dich eingehaucht hat und dessen Zuspruch wir so sehr brauchen, um zu wissen, wer wir sind. Wer wir sind. Wir sind geschaffen durch sein Wort. Und schließlich erklärt uns der Hebräer-Vers noch eine dritte Sache. Am Ende des Tages kann, und auch das ist eine Wahrheit, kann niemand beweisen, dass es Gott gibt oder dass es ihn nicht gibt. Ich weiß, zwischen Gläubigen und auch Wissenschaftlern wird das immer wieder heiß diskutiert. Und ich weiß, dass man unterschiedliche Meinungen dazu haben kann, ob das denn so ist oder nicht. Kann man Gott beweisen oder nicht? Und dann werden Pro- und Kontra-Argumente gesammelt, Gottes Beweise angeführt, rauf und runter diskutiert und die Naturwissenschaftler argumentieren immer wieder, die Existenz Gottes kann nicht bewiesen werden. Und ich persönlich, das kann jeder unterschiedlich sehen, würde sogar sagen, ja, das stimmt. Einen klassischen Beweis, so wie wir ihn vielleicht wollen, werden wir nicht finden. Aber genauso wenig kann mir jemand das Gegenteil beweisen. Lasst mich das mal. Und auch hier, natürlich sind das alles irgendwie Gedankenspiele. Lasst mich das mal versuchen, irgendwie zu veranschaulichen. Wenn wir uns hier mal einen Kreis vorstellen, eine Torte, was auch immer von oben. Und dieser Kreis symbolisiert die Summe allen Wissens. Alles, was man wissen kann über diese Erde und über alles, was irgendwie ist. Nicht nur das, was du weißt, sondern die Summe allen Wissens überhaupt. Und ich würde dich jetzt fragen, kannst du mir mal vielleicht innerhalb, als so eine Art Tortenstück hier rausschreiben, wo du glaubst, aus allem Wissen, allem universellen Wissen überhaupt ist das hier das, was ich davon weiß. Du bist ein sehr schlauer Mensch, deswegen weißt du so viel vielleicht sogar. Stehen wir dir zu, du bist schlau. All das ist da. Dann wäre es doch naiv, das bist du hier mit deinem Wissen, dann wäre es doch naiv zu behaupten, dass außerhalb von dem, was du weißt, nicht irgendwas existieren könnte, was du nicht weißt. Oder? In der Tat nehmen viele kluge Menschen an, dass es einen Gott gibt. Vielleicht ist es in unseren Formulierungen oder im Denken schwer zu beweisen, aber viele nehmen an, dass es einen Gott gibt. Ja, 1936 wurde Albert Einstein in einem Brief von einem Schulmädchen mal gefragt, ob Wissenschaftler beten würden. Spannende Frage, oder? Coole Frage. Und selbst Einstein, der kein gläubiger Mensch gewesen ist, der antwortete Folgendes. Er sagt, jeder, der ernsthaft Wissenschaft betreibt, kommt zu der Überzeugung, dass sich in den Naturgesetzen ein Geist manifestiert, der dem menschlichen Geist weit überlegen ist und vor dessen Angesicht wir mit unseren bescheidigen Kräften demütig werden müssen. Einstein glaubte nicht an einen Gott oder so, wie wir das vielleicht sogar bezeichnen würden, als einen persönlichen, personalen Gott, zu dem wir eine Beziehung haben können. Nein, das nicht. Aber in der Beschäftigung mit der Welt und mit dem Kosmos weckte das in ihm ein Bewusstsein dafür, dass dort irgendeine Art höhere Intelligenz sein müsse. Schauen wir die Geschichte der Wissenschaft, dann sehen wir, dass ganz viele der großen Wissenschaftler, Pioniere auf ihren Gebieten, an Gott glaubten. Galileo Galilei, Blaise Pascal, Robert Boyle, Isaac Newton. Und wir könnten so viele weitere anführen. Sie haben sich gerade deshalb mit den Gesetzen der Natur beschäftigt, weil sie überzeugt waren, dass dahinter ein Gesetzgeber steckt, der das alles ins Leben gerufen hat. Ja, die überwältigende Mehrheit der großen Denker und Philosophen der ganzen Geschichte gehen davon aus, dass oder gehen von der Existenz einer höheren Instanz, einer Art irgendwas, universellen Etwas, einer Art von Gott aus. Da können wir uns jetzt bis ans Ende darauf berufen? Ich glaube, am Ende des Tages müssen wir doch festhalten, was bringt uns all das? Was bringt uns das Abwägen von Wahrscheinlichkeiten, von irgendwelchen Gedankenexperimenten, dass dort was sein könnte, ja, was du nicht weißt? Denn jeder wird zugeben, dass er nicht alles weiß. Ja, was bringt uns all das, wenn wir mit diesem Gott nichts zu tun haben? Am Ende des Tages braucht jeder von uns eine Selbstoffenbarung Gottes. Wir brauchen einen Gott, der sich uns mitteilt und der sich uns erschließt, indem wir glauben, indem wir davon überzeugt sind. Das, worüber wir heute gesprochen haben hier miteinander, dass Gott die Welt aus dem Nichts, da war nichts und jetzt ist, dass Gott die Welt und genauso auch dich und mich geschaffen hat, das kann man letztlich nur durch den Glauben erfassen. Wir können verstehen, indem wir glauben. Es ist nicht genau das, was unser Vers, den wir hier miteinander geteilt haben, uns sagt. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstanden und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Wenn Gott sich dann aber durch den Heiligen Geist uns offenbart, dann weckt das Glauben in uns. Ihr Lieben, dann weckt das Glauben in uns. Und dieser Glaube, er erleuchtet uns. Dieser Glaube, er schafft Klarheit. Dieser Glaube, er gibt uns Orientierung. Dieser Glaube erneuert unseren Blick auf uns selbst, auf unsere Mitmenschen, auf die gesamte Welt. Und lasst mich diese Predigt mit einer kleinen Geschichte beenden. Und ich komme nochmal auf einen Kuchen zu sprechen. Der Physiker John Lennox, er erzählt einmal Folgendes. Stellen wir uns vor, Tante Mathilda hat einen Kuchen gebacken. Und wir übergeben diesen Kuchen hier einer Gruppe der weltbesten Wissenschaftler, damit sie ihn analysieren. Die Biochemiker, sie werden diesen Kuchen sich anschauen und werden uns über die Struktur der Proteine und der Fette informieren. Die Chemiker, sie sagen uns, welche fantastischen Elemente in diesem Kuchen enthalten sind. Die Physiker, sie werden diesen Kuchen nehmen und werden ihn auf seine Elementarteilchen untersuchen. Und die Mathematiker würden dann elegante Gleichungen anbieten, wie das Verhalten dieser Elementarteilchen zu beschreiben sind. All das, was wir hier sehen, was sie uns mitteilen können, wäre richtig gut. Wir würden so viel lernen über diesen Kuchen. Denn jetzt hätten wir einen Einblick darüber und da rein, woraus dieser Kuchen besteht und wie er vermeintlich zustande gekommen ist, was dieser Kuchen ist und was auch nicht. Aber was wir immer noch nicht wissen, ist, warum dieser Kuchen gebacken wurde. Wenn wir diese Antwort, diese Frage stellen, dann verrät uns erst das Grinsen auf Tante Mathildas Gesicht, dass allein sie uns die Antwort auf diese Frage geben kann. Allein sie kann sagen, warum. Und vor allem wissen wir auch noch nicht, wie dieser Kuchen schmeckt. Ihr Lieben, Gott erschließt sich uns am Ende nicht durch Erforschen und Argumentieren und Studieren. All das ist gut und wichtig. All das hilft uns an Punkten. Aber du kommst erst auf den Geschmack, wenn du reinbeißt. Du kommst erst auf den Geschmack, wenn du glaubst. Wenn du wissen willst, warum du bist, dann musst du, wie bei diesem Kuchen Tante Mathilda gefragt werden musste, musst du dich an den wenden, der dich erschaffen hat. An Gott selbst. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Ich möchte gerne mit uns beten. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen, dass du als der Schöpfer, und das erkennen wir an, von allem, von Himmel und von Erde, dass du auch uns gedacht und gemacht hast. Ich danke dir, Herr, dass du nicht zu groß bist, um uns zu sehen. Nicht zu weit weg, weil du bist allmächtig und ewig und doch so nahbar für uns. Und ich danke dir, dass du jeden von uns wunderbar gemacht hast. Dass niemand irgendwie auch so durch dein Raster fällt. Dass jeder Einzelne ein besonderer und ein bewusster Gedanke von dir ist. Herr, dass du Sinn, dass du Berufung, dass du Identität schenken kannst jedem Einzelnen von uns, weil du dir das erdacht hast. Und ich bete, Herr, dass dies ein Sonntag ist, dass dies ein Tag ist, Herr, an dem uns das ganz neu bewusst wird und wieder in unsere Herzen fällt. Herr, dass wir Geschöpfe von dir sind und dass wir wunderbar gemacht sind. Herr, sprich du uns zu, was diese Welt uns nicht geben kann. Herr, wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen deine Annahme. Wir müssen das von dir hören, von dir, unserem Architekten, von dir, unserem Vater, von dir, unserem Gott, dass wir wunderbar gemacht sind. Und es erkennt unsere Seele. Und ich will reinfragen hier in unsere Gruppe. Ich will reinfragen, ob Menschen hier sind, die das vielleicht noch nie so für sich bewusst erkannt haben. Aber du merkst gerade, da irgendwas macht Klick. Und du kannst das glauben, du willst das glauben. Du kannst und willst dich nicht mehr damit zufrieden geben, dass du vielleicht irgendwie ein zufälliges Produkt von irgendwas bist. Aber es lässt sich nicht erklären, warum. Gott kann und will dir Sinn in deinem Leben geben. Und wenn du dich an ihn wendest, dann wirst du erkennen, wer du bist. Identität finden wir in dem, der sie uns anfänglich zugesprochen hat. Und das ist unser Schöpfer Gott. Und wenn du diesen Gott nicht kennst, noch nicht kennst, und wenn du genau das suchst, dann darf ich dir sagen, Gott wird es lieben, dich kennenzulernen und dir genau das zuzusprechen. Wir lesen in der Bibel, dass wir Menschen alle uns von Gott entfernt haben. Wir sind als gesamte Menschheit auf Irrwege gekommen und haben einfach dann eine Distanz zu Gott, die einfach da ist. Und Gott als der Ewige, auch als der heilige Gott, da ist eine Entfernung zwischen uns und Gott. Aber weil er das nicht ausgehalten hat und wir es nicht überwinden können, wir schaffen es nicht, das zu ändern und zu überwinden, ist Jesus auf diese Erde gekommen und ist für unsere Schuld und Sünde, so benennt die Bibel das, dass wir uns von Gott entfernt haben. Dass Gott heilig ist und wir nicht. Dass Gott allmächtig und gut ist und wir sind fehlbar, fehlerhaft. Wir machen Fehler, wir machen uns schuldig aneinander und an Gott. Aber Jesus ist auf diese Erde gekommen, um das zu ändern. Er ist am Kreuz gestorben für alle unsere Schuld. Damit, wenn wir das annehmen und Jesus sagen, ich bitte dich, vergib du mir meine Schuld und bitte werde Herr, werde Gott in meinem Leben, dass sich all das ändert und wir diese Beziehung, diesen Kontakt zu unserem Schöpfer Gott wieder aufnehmen können. Und wenn du hier bist und sagst, ich wünschte mir, dass Gott mir das zuspricht, mir ganz persönlich, dann ist der Weg dazu ein einfacher. Bitte Gott, dass er dir deine Sünden vergibt und mach ihn Herr in deinem Leben, indem du sagst, ich will von heute an mit dir leben, ich will dir folgen, ich will dir gehorchen. Du sollst Teil meines Lebens sein, Mittelpunkt meines Lebens sein. Ich will dir folgen. Und ich will uns gemeinsam anbieten, dass wir das tun können, jetzt gerade in einem kurzen Gebet, das ich spreche. Ich will dich einladen, dass du das mitbetest, dass du mir nachsprichst und diese Entscheidung für Jesus triffst, wenn du das suchst, Identität, Annahme, eine Antwort auf die Frage, woher komme ich eigentlich? Und so beten wir gemeinsam. Ich bete uns vor, und betet gerne nach. Und wir beten, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und ich bitte dich, vergib mir meine. Ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Du sollst der Gott sein, den ich kenne. Und von heute an will ich dir folgen und dir gehorsam sein. Amen. Amen. Ihr Lieben, lasst uns mit unserem Lobpreisteam noch mal eine Zeit nehmen, in der wir Gott loben, ihn anbeten und bekennen, was wir glauben. Amen.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.